Auto Weird FM.
Auto Weird FM Folge 84 vom 13. Mai 2020. Hier ist wieder euer Ruhrgebietsboy Benedikt Ritter. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass das hier die beste Folge wird, die jemals auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Und dazu begrüße ich in gehörigem Corona-Sicherheitsabstand meinen Mitpodcaster. Man nennt ihn auch den Bengel aus dem Sauerland, Holger Große-Plankermann. Hallo Holger.
Bin ich jetzt dran?
Ja.
Einen wunderschönen guten Tag, das war die längste Ansage ever. Schön, dich mal wieder hier zu haben.
Ja,
hier im schönen Friedrichstadt, das ist ja auf Abstand.
Ja, wir haben ja da lange miteinander gehadert. Mhm. Wir haben der Technik nochmal eine Chance gegeben, haben versucht nochmal die Remote-Aufnahme zu machen, aber es ist einfach nicht dasselbe, Holger. Mhm. Es ist nicht dasselbe. Wir laufen da nicht zur Höchstform auf.
Und es war aber nicht schlecht, es war nicht schlecht.
Wir dürfen uns auch mal auf die Schulter klopfen. Es war schon ganz gut, aber es erreicht nicht die Qualität. Die Qualität, die wir sonst immer manchmal zwischendurch erreichen, wenn wir nicht zu viel getrunken haben.
Ich weiß nicht. Doch, aber das war doch, also jetzt mit Andreas zusammen, wir haben performt.
Da haben wir was rausgearbeitet, oder?
Das war nicht schlecht.
Ja. Da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Wir haben in den letzten Folgen haben wir schon immer große Themen herausgearbeitet. Da haben wir uns aneinander abgearbeitet, haben auch uns gerieben und sind auch mit neuen Produktideen um die Ecke gekommen. Da darf jetzt natürlich die Kette nicht abreißen der guten Ideen.
Auf jeden Fall, weil diese neuen Produktideen wurden jetzt schon umgesetzt, sind jetzt schon. Ich muss auch parallel darauf achten, wie der Ausschlag hier ist.
Ja.
Ist der Ausschlag gut? Nee, die wurden jetzt schon umgesetzt. Reden wir da jetzt drüber? Reden wir nicht drüber, oder?
Nee, wir haben ja ein Potpourri heute vorbereitet gehabt eigentlich. Also wir haben Themen, Leute. Wir haben unfassbar viele Themen. Wir haben auch sehr lange nicht mehr gesprochen, weil die Aufnahme mit dem Andreas ist, glaube ich, mittlerweile schon 3-4 Wochen her.
Letztes Jahr, glaube ich.
Letztes Jahr war das irgendwann.
Ja.
Ist die schon her und jetzt haben wir irgendwie das ein bisschen verstolpert und sitzen jetzt kurz vor knapp vor dem nächsten Veröffentlichungstermin hier beisammen. Und da hat sich natürlich einiges aufgestaut und angesammelt. Mhm. Und dann habe ich aber angefangen, mal einen kleinen rosaroten Faden zu schreiben. Und beim ersten Thema hatte ich schon so viele Punkte, dass ich mir dachte, da kriegen wir eventuell 20 Minuten mit voll. Und deshalb, ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird nach 10 Minuten sind wir durch.
Ja. Wenn, dann können wir immer noch die anderen Folgen, die anderen Themen
ausprobieren. Die haben wir jetzt aber nicht zu Papier gebracht. Da fehlt uns jetzt das Pflichtenheft für.
Kannst du das nicht, improvisieren? Seid doch mal ein bisschen locker.
Dann mach das doch einfach. Dann erzähl doch mal, was ist denn da passiert auf dieser Veranstaltung, da wo es angekündigt wurde?
Das angekündigt wurde?
Ja.
Was wurde angekündigt? Wo?
Ja, guck mal, du bist ja perfekt vorbereitet. Du bist ja perfekt vorbereitet. Ich bin ja schon in der Public Beta drin. Also nee, noch nicht ganz. Also ich bin zumindest auf der Warteliste.
Da gibt's eine Warteliste.
Ja, klar.
Für was nochmal?
Da können wir jetzt noch nicht drüber reden, aber da würden wir doch irgendwie hier dieser GitHub-Scheiß da.
Ja. Du sprichst über die GitHub Keynote und da habe ich mich gefragt, oder die GitHub Satellite-Konferenz, ist GitHub Satellite.
Stopp. Also leitest du jetzt in das Thema ein, über das wir eigentlich gar nicht reden wollen?
Nee, aber ich habe es mich trotzdem gefragt, deshalb frage ich dich jetzt mal. Ist GitHub Satellite vielleicht die neue Apple Keynote? Ja. Ich erinnere mich nämlich noch an frühe Auto-WFM-Folgen, wo wir Fanboys, wie wir sind, dem Tim Cook an den Lippen hangen und gehört haben, was es für neue iPads und neue iPhones gibt. Und mittlerweile lässt uns das kalt, oder?
Das lässt uns kalt, ja. Obwohl ich jetzt schon auch Ankündigungen für das iPhone 12 gesehen habe und es soll ja wieder einen Touch-ID-Sensor kriegen.
Echt? Hat das auch noch eine Kamera mehr?
Nee.
Nee, nicht?
Nein.
Hä?
Ich weiß auch nicht, wie man nur mit 3 Kameras klarkommen soll.
Aber die bauen doch dann wenigstens auf der Seitenfläche dann noch eine Kamera ein, oder? Man hat vorne einen, hinten einen, da muss man an der Seite hier müsste eigentlich auch eine Kamera sein, wenn man mal seitlich läuft oder so.
Und dann ja, klar, wenn du irgendwie mal in so eine Ritze rein filmen möchtest. Das geht ja sonst nicht.
Ja. Ja, ja, nee, genau. Dieses Thema GitHub Satellite packen wir mal auf den Stack und reden da vielleicht heute später noch drüber, wahrscheinlich eher nicht, aber irgendwann reden wir auf jeden Fall mal drüber, habe ich mir vorgenommen.
Ja.
Ich möchte aber eigentlich viel lieber wissen, wie es dir denn so geht.
Oh, da vielen Dank der Frage. Mir geht's eigentlich ganz gut. Und jetzt, wo du hier bist, geht's mir noch viel besser.
Ja.
Ich habe das vermisst so ein bisschen. Das ist gemeinsam aufnehmen. Mhm. Da bin ich dabei. Das, dieses, Remote aufnehmen, das ist nicht das Gleiche, so das Menschen, das Menschen.
Das menschelt nicht, ne?
Das menschelt einfach nicht. Nee. Das ist die menschliche Wärme, die hat mir einfach gefehlt. Und jetzt
der ist Faktor Mensch.
Der Faktor Mensch, einfach dieses.
Das Bier gewinnt. Das Bier gewinnt.
Das Bier gewinnt, genau.
Das Bier gewinnt auch.
Ja. Dieses Soziale, dieser soziale Faktor, das ist. Ja.
Aber ich sehe, du hast es dir hier ein bisschen schön gemacht auch. Du hast mittlerweile in deinem Homeoffice auch einen Monitor stehen.
Genau, ja.
Und eine Tastatur. Also wenn man das Tastatur nennen möchte. Also du hast auf jeden Fall etwas, mit dem man tippen kann.
Genau, ich habe die Firma, die mich aushält, die hat das mir quasi hingestellt. Mhm. Da gab's die Mail, holt euch mal euren Krempel ab, sonst kommt der Staubsauger da nicht durch. und dann habe ich das getan.
Ja, ja, sehr nice.
Und das ist eine sehr schöne Tastatur. Die ist schwarz und schön flach und hat Bluetooth. Mhm. Also was sollte denn irgendwie eine Tastatur mehr haben? Hast du da eine Meinung zu?
Ich.
Okay, das reicht mir.
ja.
Ich weiß gar nicht, welche Keycaps da drin sind. Nee. Aber das ist auch egal. Mhm. Weil wer kauft sich dann schon eine Tastatur, wo er sich irgendwie zwischen verschiedenen Keycaps entscheiden muss?
Ich würde sagen, man müsste mindestens mal sich wenigstens die Farbe der Keycaps aussuchen können, weil sonst ist es ja völlig nicht individuell.
Also. Ach so, okay, na gut, das stimmt, ja.
Aber da können wir vielleicht zu einem anderen. Ich höre da Interesse raus, dass du mehr über das Thema lernen möchtest, deshalb lade ich dich dazu ein, da mal vielleicht eine Folge zu machen.
Kann ich dir mal ein bisschen was schön, dazu schön.
Schöne Idee.
Das ist eine schöne Idee, gefällt mir. Ich werde mal drauf rumdenken.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Das hab ich jetzt auf Stopp gedrückt?
Ja, klar. Nee, hast du nicht. Nee. Läuft alles.
Läuft alles. Ich bin ein bisschen, wir haben es lange nicht mehr hier so direkt, dieses neue Reaper-Setup, das ist ja auch, also nachdem wir so spontan während der Andreas-Folge einfach mal ein neues Reaper installiert haben, das war auch eine schöne Sache. Das lief ja auch eine halbe Stunde lang nichts. Ja. Aber wie geht's dir denn?
Ich habe Urlaub. Das ist sehr gut. Ich habe mir einen Scanner gekauft, der OCR-Erkennung im Gerät macht. Schönen Dank an den Danny dafür, der mich da vor einiger Zeit mal lang und breit beraten hat. Mm. Und ich habe diesen Urlaub genutzt und habe einfach mal alle meine Akten digitalisiert, die ich so habe. Und habe mir ein schönes Ablagesystem überlegt, ein Benamungskonzept für PDF-Dateien. Und fühle mich jetzt sehr geordnet und aufgeräumt in meinem Leben.
Das gefällt mir. Was macht denn die Kaffeelage?
Die Kaffeelage ist unverändert gut.
Du hast das, glaube ich, noch nicht erzählt. Hast du es erzählt?
Habe ich das schon? Nee, warte mal. Ja, die Niche Zero ist angekommen.
Ja, aber das ist alles egal.
Niche Zero. Habe ich das bei der Andreas-Folge erzählt? Ich weiß es nicht
also,
genau.
Also wer Kaffee mag, hat eine Niche Zero zu Hause, würde ich aber behaupten.
Das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ansonsten ist das Setup bei mir unverändert. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass ich keine gescheite Waage habe, aber naja.
Du hast keine Waage. Ich sag, du hast, die schätzt grob das Gewicht.
Ja, ich mag da halt ein bisschen, wenn da so ein bisschen Varianz auch drin ist.
Hat die denn eine iPhone-App dabei, dass du irgendwie auch die Brühkurve ein bisschen, dass du das Channeling irgendwie rausarbeiten kannst?
Das ist so ein bisschen getrennt voneinander. Du kannst halt die Waage nehmen und dann kannst du auf deinem iPhone die Stoppuhr anmachen. Dann hast du auch gleichzeitig zum Wagen hast du dann auch noch eine Stoppuhr quasi.
Ah, geil, ja. Und einen Graph kannst du selber malen. Das ist so ein bisschen auch mehr ein bisschen mehr Basic auch.
Richtig, genau. Das ist so ein bisschen das Back to Basic, dass du so ein bisschen einfach auch noch ein bisschen dran lernen kannst, ein bisschen dran wachsen kannst.
Ja, genau, das passt zu dieser Olympiamaschine.
Ja, genau.
Ja, geil. Ja, geil. Ich merke schon, läuft bei dir.
Ja, und ja, ansonsten, naja, ich bin gut drauf.
Du bist gut drauf. Sehr gut.
Wir hatten vor dem Urlaub hatten wir noch ein großes Release auf der Arbeit, wo Dinge reingegangen sind, an denen ich das letzte halbe Jahr gearbeitet habe. Das war dann ein sehr schöner Abschluss.
Möchtest du drüber reden? Weil du hast ja schon öffentlich drüber geredet, das habe ich ja gesehen. Du hast performt.
Richtig.
Also in so einem Livestream vor 100.000 Leuten.
Vor Hunderttausenden, ja.
Das ist
genau, ja, wir hatten, ich glaube, da haben wir in der Folge auch schon drüber erzählt, es gab dieses Webinar bei Gradle zum Thema Test Distribution. Und da habe ich mit meinem Team das letzte, ja, mindestens mal halbe Jahr dran gearbeitet. Eigentlich das letzte Dreivierteljahr, würde ich sogar sagen. Und ja, das ist jetzt endlich öffentlich und das ist eigentlich ein ganz cooles Gefühl, wenn man dann mal was abliefert und Leute anfangen, das zu benutzen und man dann so hört, wie das so in der Realität ankommt. Beim ersten Feinkontakt.
Beim ersten Feinkontakt, sehr gut. Ja, fantastisch. Ja. Das klingt doch gut.
Ja.
Das klingt, gibt's da, naja, das, du hast ja, wir sind ja mitten so ein bisschen so jetzt schon, wir rutschen ja in die Hausmitteilung
ja. rein. Du warst aus der Begrüßung raus in die Hausmitteilung rein. Und
Weil ich wollte gerade, ich überlege gerade, was haben wir für Hausmitteilungen? Aber wir müssen die Leute, glaube ich, noch überreden. Was heißt überreden? Wir müssen sie einfach darauf hinweisen, wenn sie es nicht schon wissen, dass du bist YouTube-Star, mal wieder.
Ach so, ja.
Also mal wieder, du bist einfach zur alter Wirkungsstätte, bist du wieder gekommen.
Richtig.
Und hast einfach noch mehr abgeliefert wie vorher. Du bist einfach, bist gereift wieder gekommen, bist wie quasi, wie die späten Beatles bist du, glaube ich.
Wer die letzte Folge gehört hat, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass der Holger da nicht ganz unbeteiligt war an der Sache, dass ich da wieder mit dabei bin.
War ich das?
Ja.
Inwiefern?
Du hast doch in der Folge gesagt, ach so, ja, Benedikt, dann mach doch mit dem Andreas mal wieder so ein Let's Code, kein Problem. Und dann hat der Andreas gesagt, ja, gute Idee, lass uns das auch sofort machen.
Ach so, okay, gut. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, na gut. Ja,
du bist da halt auch einfach, du bringst so Leute zusammen einfach. Du bist da so ein Netzwerker irgendwie.
Ich bin so ein Menschenmensch.
Du fasst da so die Schwingung auf und dann verbindest du einfach.
Das ist richtig, ja. Nee, ich habe euch einfach mal zusammengebracht, weil ihr kanntet euch ja noch nicht so, der Andreas und du, also ihr wart ja irgendwie... Von daher dachte ich mir, nee, ja, die können mal was zusammen machen, habe ich gedacht.
Aber den Let's Code-Folgenrekord von 3,5 Stunden, den du aufgestellt hast, habe ich leider nicht brechen können. Also,
das hat auch der Stefan nicht brechen können.
Habe ich irgendwann zum Andreas gesagt, Andreas, bitte lass uns aufhören, ich kann nicht mehr. Also so wie der Holger, ich kann das nicht.
Ja, nee, ich habe da 4 Stunden lang performt einfach. Das war unglaublich.
Ja.
Es
waren sogar einige Leute bis relativ fast zum Ende mit dabei, wo ich überrascht war und mich aber auch drüber gefreut habe. Und ich habe auch hinterher über verschiedene Kanäle positives Feedback dafür bekommen, wo ich so selber dabei saß und dachte so, oh, jetzt 3 Stunden hier über Gradle ist vielleicht auch ein bisschen
viel. Nee, du hast gut gemacht. Obwohl, ja gut, also es ist, ist sowas wirklich im Nachgang konsumierbar? Das ist ein bisschen mal...
Das meine ich ja auch, also ich... Find halt, ja, also ich gucke YouTube-Videos, sag ich mal, bis zu einer Länge von vielleicht 20 Minuten.
Ja.
Und alles, was länger ist, ist ja, schon
Game
so.
Game 2 kann mal länger sein, aber das ist schon die große Ausnahme.
Ja, das kann man dann auch schon mal so an 2 Morgenen nacheinander gucken.
Ja.
Aber länger als 20 Minuten für ein YouTube-Video ist mir tendenziell eigentlich zu lang.
Aber so als Livestream funktioniert das schon gut.
Ja, da weiß ich auch nicht, ob ich da selber so lange zugucken würde. Apropos Livestream, YouTube-Livestream, da wollten wir ja was ankündigen. Da wolltest du ja was ankündigen, du hattest da ja was vorbereitet.
Ach so, ich wollte dir die Bühne, den Raum geben, ich wollte dir die Studiotreppe aufbauen, dass du da runtergehen kannst. Nee, Leute, wir sind da an was dran, also wir sind da an was Großem dran. Es wird es vielleicht bald geben, aber wir wissen noch nicht so ganz, wir wollten vorher drüber geredet haben, dass wir... uns über die Technik fast Gedanken gemacht haben, aber wir wollen, glaube ich, irgendwann mal so einen Livestream machen.
Ja.
Vielleicht könnte, also wer hätte an sowas denn Interesse? Wer würde denn da zuhören?
Ja.
Also bis jetzt, ich glaube, bis Minute 12 haben die Leute schon noch zugehört. Also das kriegen sie vielleicht noch mit. Meldet euch mal, wie findet ihr da sowas, wenn wir irgendwie sowas per YouTube oder per Studio-Link live nennt sich das Live-Airing, was weiß ich. Du tendierst eher zu YouTube, oder?
Ja, ich würde gerne eine Plattform benutzen, die den Leuten die Möglichkeit gibt, in einem Chat direkt sich einzumischen. Das wünschen sich ja viele. Und da wäre auch meine Frage, was wäre denn für euch eine gute Tages- oder Nachtzeit für so ein Event? Also,
wir dürfen die Australier nicht abhängen.
Ja, wir dürfen die Australier, an die müssen wir natürlich denken.
Ja.
Das überlegen wir gerade.
Ja, also, Zoom ist raus, glaube ich, so ein bisschen.
Zoom ist, glaube ich, raus. Also ich glaube, über die Technik müssen wir uns noch mal Gedanken machen, aber dass wir das machen wollen, sind wir uns, glaube ich, ziemlich,
Da haben wir schon Bock zu. Da hat uns irgendwie, wir waren ja auch schon so, wir haben ja so halb schon überlegt, ob wir das so vor Corona-Zeiten, ob man da irgendwie was macht, aber da hat uns Corona so ein bisschen, egal, wir reden da zu viel.
Ja.
Nee, aber da machen wir was und ja, gib mal Feedback. Würdet ihr mal sowas irgendwie zugucken oder sowas? Ist das was, wo ihr auch mal mitdiskutieren wollt? Die Gelegenheit, uns endlich mal die Meinung zu geigen. Das wäre die Gelegenheit. Aber, aber wie funktioniert sowas? Ich weiß es noch nicht. Also ich fände es spannend, wie sowas wirklich mal funktionieren würde. Hast du sowas schon mal mitgemacht? Ein Podcast-Live-Ereignis?
Nee, ich glaube nicht.
Also selber so im Zuschauerraum?
Nee.
Na gut.
Ich wollte immer mal zur Lage der Nation live gehen.
Ich nämlich auch.
Aber es hat sich
die Lage live.
Genau. Es hat sich bisher nicht ergeben und ich glaube, es wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht ergeben, weil die sind ja mittlerweile so groß, dass die da, weiß nicht, Hallen mit 1000 Leuten füllen.
Ja, richtig. Wenn die schon Hallen mit 1000 Leuten füllen, da müssen die auch keine Eintrittskarten mehr verkaufen. Also ich denke, man könnte sich schon Eintrittskarten kaufen.
Ja.
Oder kaufst du generell keine Eintrittskarten für Veranstaltungen?
Doch, ich kaufe Eintrittskarten für Veranstaltungen, aber ich glaube nicht, dass Veranstaltungen stattfinden in nächster Zeit. Deshalb.
Ja, in nächster Zeit, aber ja. Ich denke mal, ich lehne mich aus dem Fenster, es wird nächstes Jahr Konzerte geben.
Echt?
Ja.
Meinst du?
Ich glaube schon, ja.
Also ich glaube, Konzerte sind etwas, was auch sehr gut remote funktioniert. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch nur remote stattfinden.
Das denke ich, aber ich habe Konzerte, am Samstag habe ich noch Katatonia live gesehen. Mhm. Das war in der Tat, das war das beste Remote-Konzert. Also Spanish Love Songs haben schon abgeliefert. Aber Katatonia live aus ihrem Studio, das war richtig geil.
Du hast mir ja da ein Video gezeigt, es hat mich jetzt nicht so umgehauen.
Das war richtig geil. Also ja. die haben zwar von den ersten drei Platten nichts gespielt. Also ich die Dance of the December Souls klammer ich mal aus, die ist so ein bisschen, weiß ich nicht, aber hier so ab der Brave Murder Day wird's ja hörbar. Mhm. Und sehr gut hörbar. Nee, und dann, die haben ja eher so diese die progressive Phase haben sie, aber das ist schon, die haben schon richtig abgeliefert. Die haben schon richtig abgeliefert. Evidence haben sie gespielt.
Oh, das ist natürlich der beste Song, den ich kenne von denen.
Ja. Nee, das war cool.
Ja. Ja, ja, und ansonsten gibt es ja ansonsten aus dem Corona-Bereich nur zu berichten, dass die Bundesliga wieder anfängt. Mhm. Wo ich dich gefragt habe, Holger, bist du nicht total gehypt, dass die Bundesliga wieder anfängt? Und ich habe eine unerwartete Antwort von dir erhalten. Da war ich sehr überrascht, muss ich sagen.
Oh, Leo. Nee, finde ich total scheiße. Also, sorry, finde ich, also, du hast ein Fußballthema ja aufgemacht.
Ja, weil ich weiß, dass du es scheiße findest.
Ach so, das ist, also, ich kann mich daran erinnern, als seinerzeit der Daniel das gemacht hat, als ich vor mehreren Jahren mal da in einem Podcast war und Daniel aus Versehen das Fußballthema angesprochen hat, haben eigentlich nur über Fußball geredet. Und das mache ich jetzt auch. Mhm. Nee, finde ich scheiße. Also, ich, weiß ich nicht. Also, aus verschiedenen Aspekten finde ich das sehr kacke. Möchtest du es genauer wissen?
Wenn du es genauer erzählen möchtest, darfst du es erzählen. Ansonsten
möchten Hörer das genauer wissen. Ja, keine Ahnung. Das ist das Signal an die Restbevölkerung. Hm. Nee, hier so ein paar Millionäre, das ist egal. Das ist rein wirtschaftlich. Also ja. Und an die Fans wird auch nicht so richtig gedacht. Fußball ohne Fans ist auch so ein bisschen doof. Also, nee. Es gibt auch andere Wirtschaftszweige, habe ich gehört, die so ein bisschen unter Corona leiden. Und jetzt, warum die Bundesliga jetzt ganz besonders ist, das verstehe ich nicht. Also, keine Ahnung.
Da bist du so ein bisschen die Stimme des kleinen Mannes auch, ne?
Ja, aber ich lese ja auch 11 Freunde und da ist man auch so hin und her gerissen. Natürlich ist es geil, mal wieder samstags Fußball zu gucken. Geil, aber das ist natürlich, hat das Wochenende endlich mal wieder einen Sinn.
Ja.
Natürlich kann man dann endlich mal, gut, das Derby ist jetzt ja schon durch. Gladbach hat ja Köln so richtig aus dem Stadion gefegt. Mhm. Haben sie mal so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt?
Ja.
Wissen die Kölner jetzt, wo der Hammer hängt, oder? Nicht im Kölner Dom mehr, oder? Ja, ich find's Quatsch. Also ich hätte gesagt, die sollen einfach die Saison abbrechen und gut ist das.
Was ist denn deine These zum Thema Heimvorteil? Den gibt's ja jetzt nicht mehr, dadurch, dass es ja keine Fans gibt. Sehen wir da jetzt, wer wirklich spielen kann und wer nur mit Heimvorteil gewinnt?
Ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass Werder Bremen ernsthaft behauptet hat, dass sie ja Abstieg nur verhindert hätten, den letzten, und irgendwie irgendwelche Sachen nur durch ihre Fans. Das ist ja so ein bisschen mehr so Fußballromantik. Aber da ist wohl wirklich schon was dran, dass das
wissenschaftliche so Studien haben belegt, dass
einschlägige YouTube-Videos haben gezeigt, dass
ja,
ein wackeliges YouTube-Video von einem Menschen Mitte 50 haben gezeigt, dass um es kurz zu machen, ich find's doof. Ich freue mich natürlich, über wieder ein bisschen Fußball zu sehen, aber ich fänd's, glaube ich, noch schöner, wenn man das einfach ein bisschen wartet und dann vernünftig startet.
Ja.
Das ist, weiß nicht. Und auch das eine Video von so einem komischen Hertha-Spieler hat gezeigt, dass Fußballspieler, glaube ich, intellektuell einfach auch nicht in der Lage sind, irgendwie vernünftig mit der Situation umzugehen. die haben einfach, also Geld und IQ ist auch da nicht proportional.
Ja. Ja, aber dann hat ja der Sonntagabend hat ja dann wieder irgendwie mehr Struktur, oder? Dadurch, dass die Sportschau wieder kommt.
Der Samstagabend.
Die kommt Samstagabend.
Der Sonntagabend hat natürlich Struktur, weil Tatort ja kommt.
Ja, natürlich.
Ich bin ein Tatort-Fan.
Natürlich. Gut, ich glaube, damit verlassen wir mal den langen, breiten Hausmitteilungs-Corona-Block und gehen mal.
Wir hatten auch, wir mussten ein bisschen uns was von der Seele reden auch.
Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben auch lange nicht gesprochen irgendwie. Letztes Mal waren wir auch nicht unter uns. Es war zwar sehr schön mit dem Andreas, aber das ist dann halt auch nicht so intim irgendwie, ne? Wenn da
das ist so, ja.
Oh, dabei ist.
Jetzt ist hier der Bildschirm ausgegangen. Weswegen ist der Bildschirm ausgegangen?
Ja, das ich weiß ich nicht.
Das ist, sollte man Amphetamin doch hier, sollte das doch regeln.
Sollen wir mal was trinken oder?
Nö.
Oder nicht?
Nö, wollen wir nichts trinken. Aber du musst das jetzt doch irgendwie in die Reihenfolge bringen. Du warst ja heute beim Holycraft.
Genau. Wir haben gesagt, wir müssen lokale Unternehmen unterstützen.
Ja.
Deshalb sind wir mal ein bisschen einkaufen gegangen im Holycraft. Haben uns da auch ein bisschen beraten lassen und haben hier mal ein kleines Panorama aufgespannt.
Ja.
Wir wollten hier heute erst den ultimativen Pale Ale Showdown machen zwischen dem Frau Gruber Pale Ale und dem Sierra Nevada Pale Ale. Jetzt hatten sie heute das Frau Gruber Pale Ale nicht da, aber sie hatten diverse andere Biere von Frau Gruber da. Hörer dieses Podcasts wissen, dass Frau Gruber im Moment bei uns hoch im Kurs steht.
Ja, dann andere, also noch Hörer wissen auch, dass Fürst Wiatschek auch noch sehr hoch im Kurs ist. Und auch da haben wir was auf Lager.
Ja.
Und wir haben noch so eine silberne Dose von irgendwas, die wir letztens getrunken haben, die extrem
auch lecker war, ne?
Die auch sehr geil war.
Ja. Möchtest du mal kurz verlesen, was da vor dir steht?
Ich fange einfach mal hier auf der rechten Seite an. Das Cloud Theory IPA von Fürst Wiatschek. Das weiß, vielleicht hatten wir das sogar schon in der Folge. Ich bin mir nicht sicher. Das Toe Cutter IPA, das sind beides so New England Style IPAs, würde ich sagen. Die schreiben immer so ein bisschen schüchtern nur IPA drauf, aber da ist meist da hier, also da, wo keine Frucht draufsteht, ist dann Frucht drin. Dann haben wir das Eden Project von Frau Gruber. Das ist ein Double Dry Hopped Imperial India Pale Ale. Bam. Mit schüchternen, weiß ich nicht, was steht hier drauf? 8,0%. Bam. Dann haben wir ein Purple Haze von Frau Gruber. Das ist ein Double Dry Hopped India Pale Ale. Also im Gegensatz zum Double Dry Hopped Imperial India Pale Ale ist das nur ein Double Dry Hopped India Pale Ale.
Ja, das
also
ist nicht Imperial.
Also Frau Gruber ist ein bisschen extrovertierter, was so die Genrebezeichnung angeht. Und dann haben
wir Empfehlung vom Holycraft.
Holycraft. Das All Together, das ist ein Collabo-Bier von Frau Gruber, von Brewhart, die ich auch sehr geil finde, und von Sudden Death. Genau, also drei sehr großartige deutsche Brauereien. Und die haben ein IPA zusammengestöpselt. Und da steht IPA drauf. Genau, Frau Gruber, Sudden Death, Brewhart, bla. Und da steht einfach nur IPA drauf. Wie viel Prozent hat das? Sieht man das irgendwie? Weiß man das? 6,5. Ich glaube, das wäre ein ganz gutes Starterbier.
Glaube ich auch.
Oder wir haben natürlich dieses Narzissus von wie heißen die Kollegen, Omnipollo. Das war dieses sehr fruchtige IPA.
Das kennen wir jetzt aber auch schon, ne?
Das kennen wir jetzt auch
Dann lass uns doch mal mit dem Frau Gruber Collabo IPA Gedönsel starten.
Ja.
Und dann müssen wir mal gucken, wie wir den Rest nachher in eine Reihe bringen.
Ja, na gut.
Ich denke, wir werden nicht alle Biere in der Folge austrinken.
Ich denke nicht.
Ansonsten wird es eine sehr lustige Folge. Ja.
Ich lasse das Bier mal aus der Flasche.
Ja, lass das Bier mal aus der Flasche.
Oh nein.
Ist etwa der Dings abgegangen?
Nein.
Das schon. Uiuiui. Es kommt in einer pechschwarzen Dose daher, was ich sehr stylisch finde. Und hat ein helles Gelb, ein trübes helles Gelb. Der Schaum ist
ein bisschen vorhanden, drin, aber
vorhanden, jetzt nicht zu dicht, aber wollen wir mal schauen, ob da Frucht kommt. Wir erwarten Frucht und der Geruch verspricht Frucht.
So, ich mache mal kurz ein Foto hiervon, damit ich das gleich noch ordentlich einchecken kann, weil ich habe gesehen,
natürlich. Dass... Holger muss natürlich immer Buch führen, darüber, was er trinkt.
Zum Wohl. Frucht, das ist schon...
Es riecht sehr fruchtig.
Boah, das ist geil. Das ist geil.
Das ist ein sehr vorzügliches Bier. Das schmeckt auch anders, als ich es jetzt von einem IPA erwartet hätte, ehrlich gesagt.
Ich muss sagen, es ist ein bisschen sogar, das Bier hat ein bisschen Temperatur schon gekriegt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre kälter.
Naja, wir hatten die ja so lange nicht im
Ja, aber das kam aus dem Kühlschrank.
Ja, aber es war ja nicht so lange im Kühlschrank.
Es kam beim Holycraft aus dem Kühlschrank.
Ach so, es ist ein India Pale Ale und trotzdem würde ich es jetzt, wenn ich es nicht wüsste, in eher eine, nur die Pale Ale-Ecke stecken.
Nee, für mich ist das, geht das schon von der Fruchtigkeit schon Richtung New England Nie irgendein Pale Ale, aber ja, nee, weiß ich nicht. Das ist geil. Aber ja, sagen wir einfach, wir können drauf einigen,
ist
geil.
Ja, es ist ein geiles Bier.
Das ist ein geiles Bier. Ist das
hat Frau Gruber mal wieder abgeliefert.
Nee, ich denke, da hat Brewer abgeliefert.
Ich glaube, wir sollten die vielleicht mal fragen, ob die uns sponsoren wollen, wenn wir die hier immer so hoch loben. Was meinst du, was sie für einen Umsatz machen wegen uns?
Das denke ich, also ich auch die ganzen Hörer, die deswegen jetzt einfach jetzt sofort, wenn sie das hören, morgens früh in den Laden rennen und sagen, Gruber.
Ja. Im Rewe.
Im Rewe. Im Netto, an der Ecke.
Na ja.
Gut. Na gut.
Soll ich mal, möchtest du ins Thema leiten oder soll ich ins Thema leiten?
Boah. Ich muss mal gucken.
Du hast noch keinen richtigen Pack an, ne?
Ich habe noch keinen richtigen Pack an. Wie kriegen wir jetzt, also der erste Punkt hat ja mit mir zu tun.
Ja.
Der
hat sich so ein bisschen im Eifer des Gefechts entwickelt, der erste
Punkt. Ja, genau, der erste Punkt.
Du hast diesen ersten Punkt.
Aber ich wollte da auch nicht so richtig, weil ich hatte ja auch dabei gesagt, dass ich da nicht so richtig. Ach. Ja, ich war so ein bisschen. Ich hatte ja dabei gesagt, dass ich da eigentlich ja nicht drüber reden wollte. Aber ja. Da hat sich ja was draus entwickelt.
Genau. Du kennst mich ja. Wenn du sagst, da möchte ich nicht drüber reden, dann ist das in der nächsten Folge.
Das kann sein, ja.
Mach du. Na gut. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ne? Wir wollen aus tagesaktuellem Anlass verschiedene Themen besprechen, die sich darum drehen, wie Softwareentwicklung eigentlich im Mainstream wahrgenommen wird. Und als wir da so ein bisschen über WhatsApp miteinander uns Sprachmitteilungen an den Kopf geworfen haben, da hast du ein bisschen Puls bekommen, als wir darüber gesprochen haben, weil dir, glaube ich, der Stellenwert in der schulischen Bildung von Softwareentwicklung nicht hoch genug ist.
Ja, ich habe jetzt schon in diversen Situationen habe ich es, sagen wir mal, festgestellt. Da habe ich auch noch ein, zwei lustige Zeitungsartikel. Wir sind jetzt Literaten und graben den Feuilleton aus. Und dass die Kommunikation von sagen wir mal, von so Otto-Normal-Nerds, wie beide es nun mal sind, mit dem Otto-Normal-Menschen, mit dem Mainstream über Softwareentwicklung oder über Softwareentwicklungsthemen und Themen, die jetzt für uns quasi selbstverständlich sind, eher schwierig ist. Mhm. Es geht da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir reden ja relativ viel über GitHub zum Beispiel, über Open Source. Open Source ist für uns eine ganz tolle Sache. Agilität ist für uns eine ganz tolle Sache. Da kann man natürlich jetzt relativ tief einsteigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel über GitHub rede, kann ich mich natürlich jetzt relativ schön über verteilte Versionsverwaltungen und wie gehe ich mit Merge-Konflikten um, und Git Bisect ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Aber letztendlich, GitHub würde ja, ich lehne mich aus dem Fenster, GitHub würde genauso mit Mercurial funktionieren. Ja, ich hab's gesagt. There I said it. Also von daher ist es ja völlig egal. Also letztendlich ist es erstmal ja eine Plattform, wo Open Source stattfindet. Und das als Beispiel jetzt, das findet im Mainstream gar nicht statt. Und also die Kommunikation, ja, Open Source Software ist da, ich kann da hingehen und kann mich da bedienen und kann mal gucken, was es da an Software gibt.
Ja.
Also sowas wie, weiß ich nicht, das ganze Apache-Zeug oder jedes beliebige JavaScript-Framework. Gott, dann, es gibt da sehr viel Software. Und das allein diesen Gedanken zu kommunizieren ist relativ schwierig, habe ich festgestellt. Und auch das Interesse ist irgendwie auch gar nicht da. Obwohl man jetzt, wenn ich mir jetzt ein Android-Telefon nehme, Android, jeder hat ein Android-Telefon, es sei denn, man hat ein schönes iPhone. Und auch da ist relativ viel Open Source Software drauf, weil man hat ja sehr viel Berührung damit.
Ja.
Und das sehe ich irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ist es problematisch, aber es verwundert mich so ein bisschen. Mhm. Das ist, wenn wir das Panorama noch mal ein bisschen breiter machen.
Mach, spann hier ein Panorama auf.
Ich mache ein Panorama auf, da habe ich jetzt letztens einen Taz-Artikel gelesen. Was denn?
Geil. Ja, erzähl von dem Taz-Artikel.
Du verunsicherst mich jetzt hier. Nee, das Panorama wird breiter, dass es ja nicht nur irgendwie Informatik ist oder Open Source Software im Allgemeinen, sondern irgendwie Naturwissenschaft im ganz global. Das ist halt sowas, dass es ja en vogue ist, Mathe nicht können zu können. Dass ich jetzt quasi auf der Dinnerparty, wo wir jeden Abend sind, Da kann ich ja gefahrlos sagen, nee, komm, hier binomische Formeln habe ich nie verstanden. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, nee, ich habe, weiß ich nicht, Effie Briest nicht gelesen, mhm, da bin ich sofort, weiß ich nicht, zum Spülen geschickt oder so.
Ja.
Oder, keine Ahnung, ich hätte, egal. Also die Wahrnehmung von, sagen wir mal, Naturwissenschaften oder Nerdismus, mhm, ist irgendwie schwierig.
Ja, wobei ich jetzt gerade...
Ich hätte fast den Bogen noch weiter gespannt.
Spann ihn noch weiter.
Nein, das will ich nicht. Ich hätte fast Virologen noch mit ins Spiel gebracht.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, als du das gesagt hast, ich habe ja den Artikel auch gerade noch schnell gelesen, weil du gesagt hast, liest den mal schnell, wie hoch eigentlich der Anteil an der Bevölkerung ist von Leuten, die in naturwissenschaftlichen Berufen arbeiten. Weil es gibt ja viele Leute, die jetzt irgendwie, weiß nicht, im Maschinenbau unterwegs sind oder Chemiker oder weiß ich nicht. Und da ja von Berufswegen her schon einen gewissen Berührungspunkt mit Naturwissenschaften haben.
Mhm.
Ja, vielleicht dann Software nochmal als Spezialthema in dem Bereich. Sehe ich nochmal als Spezialthema quasi. Mhm. Also vor allen Dingen sehe ich Software deshalb als besonderes Thema, weil es halt so eine allgemeine Wichtigkeit irgendwie hat. Mhm. Gut, jetzt kannst du wieder sagen, ja, mit Chemie haben wir ja auch immer zu tun. Alles, was du anfasst, ist ja Chemie irgendwo. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich hier, wenn ich mir diese Kaugummipackung angucke, die auf dem Tisch steht, dass ich jetzt weiß, was das für, weiß ich nicht, Polymere oder was auch immer sind, aus der diese Plastikverpackung gemacht ist, ist halt nicht so wichtig.
Ja, aber Gott, du weißt aber schon, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du zumindest mit dem Periodensystem was anfangen kannst.
Ja.
Das ist ja.
Tatsächlich habe ich mich letztens.
Tatsächlich.
Gut, dass du fragst.
Ja.
Ich bin ja interessiert. Ja, ich interessiere mich ja für Dinge. Und
das ist quasi interessant.
Genau. Periodensystem der Elemente, sehr interessant. Irgendwo bin ich letztens bei YouTube ein bisschen abgebogen. Und da gibt es ja von Harald Lesch diesen Terra-X-Kanal, wo der so ein bisschen was über Astrophysik erzählt, was ich immer schon interessant fand. Und da geht es halt manchmal auch um Teilchenphysik. Und da habe ich mir dieses Standard...
Moment, weil Terra-X hat erst nichts mit Astrophysik zu tun.
Nee, aber es gibt den Kanal Terra-X, auf dem Harald Lesch Videos zu Astrophysik
macht. Ach so, okay, na gut. Hm? Harald Lesch ist auch ein geiler Typ.
Ja, der ist ziemlich cool. Ja. Nee, auf jeden Fall gab es da auch ein Video zum Standardteilchenmodell.
Ja.
Den Baustein, aus dem die Materie aufgebaut ist.
Das Bohrsche Atommodell oder wieder da, da bin ich jetzt, das müsste ich jetzt mehr wissen, weil ist das nicht? Das Schalenmodell.
Richtig, genau. Ja, das ist ja nur ein Modell und dann geht es ja dann noch, wo, also das beschreibt, ist ja quasi eine Beschreibung davon, wie das Atom aufgebaut ist.
Ja, ist Modell. Und Modelle sind immer schwierig, oder?
Ja.
Quasi das MDA, der MDA-Ansatz der Chemie.
Ja. Nee, genau, also das Modell und.
Ist das Periodensystem vielleicht das UML der Chemie?
Das kann sein, das sollen die Chemiker unter den Hörern mal beantworten. Ich merke gerade, dass wir irgendwie in so eine Physik-Chemie-Ecke hier gerade abbiegen. Wir sollten vielleicht den Weg wieder zurück zur Softwareentwicklung finden.
Das wirst du
schon kriegen. Was ich noch sagen möchte. In diesem Modell ist auf jeden Fall erklärt, wie dann zum Beispiel Protonen, woraus Protonen aufgebaut sind.
Mhm.
Da gibt es dann irgendwie die baryonische Materie und, weiß ich nicht, Dinge, Quarks und
ja.
Das Higgs-Boson,
ja.
Das ja Albert Einstein postuliert hat und jetzt wurde es letztens entdeckt.
Holger nickt wissend.
Ja.
Und legt den Finger einfach interessiert auf die Lippen.
Ja.
Red weiter. Du
machst ja gerade einen sehr schönen Punkt für das Interesse, das dem Otto Normal-Nerd dann
entgegengebracht. Nee, ich glaube, wir machen sogar, wir sind ja schon so ein bisschen oberflächlich in der Chemie-Physik-Ecke gerade drin. Diese Art Interesse habe ich jetzt für die Informatik noch niemals wahrgenommen. Also da hieß es jetzt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal das Periodensystem und sagen jetzt mal, weiß ich nicht, was ist denn jetzt so vergleichbar mit dem Periodensystem? Mir würde jetzt sowas einfallen wie, keine Ahnung, Netzwerklayer. Aber das weiß ich selber nicht. Von daher will ich das auch mal einfach keinem anderen voraussetzen.
Weiß ich nicht. Software Design Patterns.
Ja, keine Ahnung.
Es muss ja irgendwas sein, was man auch schon mal gehört hat. Also vielleicht ist auch das Problem, dass Chemie hat jeder gemacht in der Schule.
Mhm.
Also der auf eine weiterführende Schule gegangen ist. Das heißt, du kommst eigentlich nicht durch die Schule durch, ohne etwas vom Periodensystem gehört zu haben. Informatik ist zu meiner Zeit auf jeden Fall Wahlfach gewesen. Das heißt, nicht jeder muss Informatik machen. Und deshalb Also in meinem Informatikkurs wurde dann später auch über Compiler und so gesprochen, was ja ein wichtiges Konzept irgendwie ist. Und dadurch, weil halt nicht jeder daran vorbeikommt, hat halt nicht jeder überhaupt schon mal irgendwas darüber gehört.
Das kann sein. Jetzt komme ich in den Rumheulen-Modus, was ich dann oft in
ist, so sollte unsere politische Forderung von Outreach FM, Informatik muss Pflichtfach ab der 4. Klasse werden.
Ja. Ich denke auch, das sollte sollte Deutsch ablösen als Fach. Deutsch ist sowieso schwierig. Egal.
Du wolltest rumholgern.
Ich wollte rumholgern. Ich vermisse so ein bisschen auch dieses das Interesse wirklich da. Also keine Ahnung, dieses hätte fast sowas gesagt, nee, was machst du eigentlich den ganzen lieben Tag auf der Arbeit? Das weiß ich selber nicht. Mhm. Aber dieses, ich meine, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Programmieren ist ja so im Grund, das Grundding, was wir da eigentlich einen ganz lieben langen Tag machen, gar nicht so kompliziert.
Ja. Das ist halt auch immer dieses, wenn du das ganze Wissen hast, ne? Das ist die unbewusste Kompetenz,
Holger. Nee, ich sag mal algorithmisch. Also was wir jetzt algorithmisch da, also zumindest was ich jetzt jeden Tag algorithmisch mache, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Ja, ich habe da 20.000 JavaScript-Framework aufeinander gestapelt, die mit irgendwelchen Webhacks zusammengedübelt werden. Mhm. Aber so wenn du das jetzt so eher auf einer konzeptionellen Ebene beschreibst, würde ich behaupten, dass das jetzt, wenn das Setup einmal da ist, ist das verständlich.
Ja.
Auch von einem Nicht-Techniker, wenn du ihm das erklärst.
Also, ich weiß nicht, ob ich das on-air erzählt habe. Ich habe es dir auf jeden Fall schon off-air erzählt, dass ich meiner Mutter vor einiger Zeit versucht habe zu erklären, was ich auf der Arbeit mache, weil sie irgendwie mal so, nicht mal mir selber, sondern ich glaube meiner Frau gesagt hat, sie würde irgendwie gerne mal verstehen, was ich eigentlich mache. Mhm. Und da habe ich halt schon so einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Thema verspürt. Nach dem Motto, ich kann das ja niemals verstehen. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Build-Tools ist natürlich nochmal ein Spezialbereich im Spezialbereich. Ja, und wer mich kennt, weiß, dass ich es natürlich meiner Mutter versucht habe zu erklären bis zum Ende. Ja. Aber also die Generation.
Was hat deine Mutter denn zu dem Unterschied gesagt, XML-Deskriptor und deklarative Beschreibung?
Ja, da sind wir ja später, dann haben wir uns nochmal einen Kaffee gemacht, haben das nochmal ein bisschen durchdiskutiert. Ja. Nee, genau, also die Generation unserer Eltern jetzt, da fing es halt schon an, als ich versucht habe zu erklären, was Gradle tut, wollte ich so ein bisschen so ein Bild zeigen, von wegen, es nimmt Dateien und wandelt irgendwie um und macht andere Dateien daraus. Das Problem ist, meine Mutter weiß nicht, was eine Datei ist. Okay. So, dann musst du erstmal erklären, was ist überhaupt ein Dateisystem?
Ich lache einfach so aus, aber ja, das hätte meine Mutter auch nicht gewusst.
Das ist halt so, wenn du nur ein iPad hast oder ein iPhone, weißt du nicht, was eine Datei ist.
Vielleicht auch nur, keine Ahnung, weswegen das ist immer noch so ein Relikt aus alten DOS-Zeiten irgendwo.
Ja.
Nachdem ich letztens irgendwo gelesen, du bist ja ein Freund der AST-Transformation und jemand, der irgendwie gesagt hat, weswegen habe ich in IDEs immer noch Dateien, weswegen suche ich immer noch auf Dateisystemebene, weswegen ist Grep das beste Tool, was ich da jetzt habe. Keine Ahnung, die IntelliJ-Suche ist ja quasi ein Grep on Steroids. Mhm. Keine Ahnung. Ich vermisse letztendlich. Jetzt sagst du die Generation, irgendwie, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, die Elterngeneration. Ja, okay, aber ich glaube, ich sehe es jetzt auch bei Leuten, die genauso alt sind oder die jünger sind. Also dieser unglaubliche Respekt. Ob es wirklich Respekt ist, weiß ich nicht, aber ich sag's mal allgemein, dieses Unverständnis, was diese komischen Menschen da machen.
Ja.
Ich lese ja nicht nur Taz, ich lese auch FAZ. Das kommt relativ lässig rüber. Aber das ist,
du willst halt einfach so das ganze politische Spektrum willst du irgendwie, ne?
Ja, ja, klar, sicher. Ich habe auch den Stürmer, werde ich gleich auch noch einwerfen.
Ja.
Ja. Die alte Fußballzeitung. Da gab es einen, nennen wir es mal, schönen Artikel darüber, dass wie nannte der sich, warum Deutschland nicht irgendwie auf die Nerds hören? So Nerd-Republik Deutschland, aus meiner Sicht furchtbarer Artikel, der darstellte erstmal die Furcht vor dem Nerd schürte, dass der Nerd doch irgendwie das eine unglaubliche Macht hat. Formulierte er, dass der Nerd ja nicht, oder der Hacker und Nerd wird so synonym verwendet,
ja.
Dass Hacker und Nerd nicht davor zurückschrecken, auch eine politische Agenda zu verfolgen und eine linke politische Agenda, was natürlich im FAZ-Kontext direkt ein Schimpfwort ist.
Ja, also die muss man auch besser kontrollieren, diese linken Hacker, die politische Agenten verfolgen. Ja,
da ging es, genau. Nee, also da ging es irgendwie drum, der Vergleich mit Virologen, jetzt kommen die Virologen doch ins Spiel. Mhm. Virologen oder die Wissenschaftler geben der Politik ja nur Hinweise oder beraten ihn und die Politik entscheidet. Und da ging es jetzt dann um diese Corona-Tracing-App und da hätten die ja die Hacker von Anfang an gesagt, nee, das ist doof, aber es sind ja Menschen gestorben und das hätten die Bewertung hätte denen gar nicht zugestanden. Mhm. Also da gab es jetzt diese Diskussion zentral versus dezentral, wo jetzt von Nerd-Seite diese Bewertung stattgefunden hat. Zentral doof, weil potenziell ausnutzbar und dezentral gut, weil schwieriger ausnutzbar.
Ja.
Und da fand es der Autor schwierig, dass die Nerds so eher tendenziös unterwegs wären.
Boah, ich muss sagen, also ich fand diesen Artikel so schrecklich, dass ich gerade noch nicht mal weiß, ob ich mich da überhaupt zu äußern möchte, weil das ist wirklich ein Haufen Kacke einfach nur gewesen, was da geschrieben wurde.
Ja, nee, das ist... Ja,
also, ich glaube, es gibt auch Leute, die sich mit Virologie beschäftigen, keine Wissenschaftler sind und eine politische Agenda haben. Und genauso gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die sich mit IT befassen und einfach eine wissenschaftliche Meinung zu dem Thema haben. Mhm. Also, da werden einfach Dinge in einen Topf geworfen, die einfach, das macht einfach keinen Sinn, dieser Artikel.
Also, ja, ich möchte so ein, zwei Punkte hier nochmal vor, wo ich mich richtig drüber aufgeregt habe.
Machen wir vielleicht in Zukunft den FAZ-Artikel der Woche.
Alter, ey, das ist hier ein Spinner, ey. Der Autor hier, dessen Namen ich nicht nenne. Vielleicht doch. Vielleicht, wenn ich gleich betrunken bin, nenne ich den Namen des Autors. Aber wir werden es ja verlinken, diesen Artikel. so einen blöden Autor da. Nee, der ist wahrscheinlich total nett.
Ja, auf jeden Fall.
Der ist ein netter Mensch, der ist garantiert. Ich glaube, der hat auch einen exzellenten Biergeschmack. Und auch der hat wahrscheinlich letztens auch die Nishio gekauft.
Das kann sein.
Ich denke. In Wirklichkeit betreiben die Hacker aber ständig politischen Lobbyismus, zum Beispiel in Sachen Tracing-App, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das ist ein Grund, warum die Nerds in Deutschland so viel Macht haben. Bam, da haben wir es nämlich. Also da muss ich ganz sagen, also diese politische Lobby, also der Lobbyverband der Nerds.
Ja.
Also ich glaube, es gibt
die nerdische Weltverschwörung.
Ja, ich glaube, es ist, also aus reiner Eigenwahrnehmung jetzt, ja gut, keine Ahnung, wir als naja, wir sind ja gut weiße, privilegierte Jungs. Wir leiden jetzt nicht unter irgendeiner Form von Benachteiligung. Aber uns jetzt irgendwie, dass es eine Lobbyvereinigung gibt, die jetzt insbesondere unsere Interessen verfolgt, wie jetzt vielleicht die Pharmaindustrie tut oder wie es vielleicht, sagen wir mal, die Autoindustrie tut, das sehe ich jetzt erstmal nicht.
Ja.
Das jetzt irgendwie, das auf eine Stufe zu stellen, das finde ich doch zunächst mal gewagt.
Also
das ist, und da ist jetzt wieder dieses, was machen die denn eigentlich, diese komischen Vögel da?
Ja, vor allen Dingen ist ja das, selbst wenn es da Interessenvereinigungen gibt, sind das ja eher, sag ich mal, liberale Interessen oder bürgerrechtliche Interessen, die da verfolgt werden. Ne? Also da ist ja eigentlich immer, wird ja sofort gerufen Datenschutz und dieser ganze Artikel, das ist halt einfach wieder nur so ein FAZ-konservatives Kackmachwerk, dass ich da Puls bekomme.
Hast du gerade Kack zu dem Scheiß gesagt?
Ja.
Na egal.
Ich wollte mal kurz einwerfen, dass wir gerade bei 43 Minuten sind und wir sprechen über den dritten Punkt von ungefähr 9:30 Uhr,
die wir auf unserer Liste haben. Bist du gerade am Rumholgern? Oh, das ist ja lieb. Ja.
Vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge machen, so wie immer, wenn wir eine zweite Folge ankündigen und die dann nie machen. Es kommt bald noch die zweite Folge zu den Test-Frameworks, Leute. Versprochen.
Na gut. Dann
nee,
gehen wir hier weiter. Aber wir sind ja schon fast. Aber wir sind doch schon fast da.
Ja, wir sind schon fast da.
Weil ich hab Corona-App habe ich nämlich jetzt. Deswegen habe ich das als Zwischenschritt gemacht, weil da wird die Corona-App erwähnt.
Ja.
Und da wurde
da hast du eine sehr schöne Story draus gemacht, ehrlich gesagt.
Eine Story, ja, das ist richtig. Da wird ein richtiges Package raus.
Ja, finde ich gut.
Und ich werde jetzt eine Geste machen und die wird niemand sehen.
Corona-App.
Also, es wurde viel diskutiert. Da gab es ja diese Diskussion dezentral, zentral und wer baut sie? Und
dann guckt man mal, als deutsche Bundesregierung, guckt man in die deutsche IT-Landschaft und überlegt sich, wer...
Ein Telefonbuch?
Wer bringt da die PS auf die Straße,
ja,
um so eine App rauszuhauen in kürzester Zeit? Ja? Thema, in 2 Wochen läuft's. Wer macht das? Wer fällt einem da ein?
Weiß ich nicht. Wer fällt einem da jetzt ein?
Ja, da guckt man erstmal in einen Vorort von Heidelberg.
Das ist richtig, aber wer ist denn im Vorort von Microsoft vielleicht? Nee,
die haben da, glaube ich, ein kleines Büro in der Ecke.
Die haben da ein kleines Büro. Nee. Ich darf jetzt nicht rumraten, Will. Du machst jetzt Druck, Will. Das wissen die Leute doch sowieso schon.
SAP und die Telekom wurden damit beauftragt, die Corona-Warn-App zu bauen, nachdem es da irgendwie so ein bisschen hin und her gab, weil sich die Bundesregierung erst für einen Weg entschieden hat und dann Apple und Google gesagt haben, nee, gibt's nicht, wir machen das so. Wurden die Pläne dann nochmal umgeworfen und jetzt wurde auf jeden Fall SAP und die Telekom beauftragt, diese App zu bauen. Und der Holger schiebt hier das Bier her. Gut, dann machen wir nochmal, eine kurze Pause und öffnen das nächste Bier.
Du hast gerade gesagt, die Folge ist schon fast vorbei und wir haben erst ein Bier getrunken.
Da stehen noch 4 Bier, die müssen wir alle noch trinken in der Folge.
Ja, aber du hast gerade gesagt, die Folge ist fast vorbei. Was ist denn jetzt hier los?
Ich muss mal kurz das Bier exen, weil du hier so einen Stress machst.
Ja, machst sowieso einen Stress. Das ist, ich finde das nicht gut.
Gut, also der Holger hat Durst. Und er möchte gerne vom Fürst Wiatschek das Toe Cutter IPA trinken. Und ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas Gehaltvolles draufsteht. Eigentlich nur, dass es ein IPA ist. Hoppy Beers are fragile. Aroma is volatile. Enjoy ASAP for best experience. Das wollen wir tun. Ich öffne mal die Dose, die ja im gewöhnten Fürst Wiatschek-Design daherkommt. Das ist immer so ein bisschen abstrakte Kunst, ne? Dass die so auf ihren Covers haben. Ich möchte dazu sagen, dass das heute alles 0,5 Liter Dosen sind und sich das entsprechend in der Trunkenheit der Podcast-Moderatoren widerspiegeln wird. So, ich habe das jetzt mal hier so halb eingeschüttet. Da ist noch ein bisschen was drin, wenn du gleich noch Durst hast und wieder Druck machen willst, zum Wohl.
Das riecht jetzt aber ein bisschen dagegen ein bisschen schwächer.
Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass es die Frau Gruber hier vom Thron stoßen kann.
Ja, komm. Das hätten wir als erstes trinken sollen, glaube ich, aber das ist schon gut.
Ja, der Geschmack geht so ein bisschen. Da ist so was anderes drin, so eine andere Note irgendwie.
Na komm, das ist auch geil.
Das ist gut, ja. Ja, das ist. Ich sag mal, wir sind ja hier schon in der ersten Bundesliga, was Craft-Biere angeht, ja.
Also,
ich
denke, ja.
Wenn man da ganz okay ist, dann ist man schon ein sehr gutes Bier, möchte ich mal sagen.
Das ist ein sehr gutes Bier.
So, darf ich jetzt mal hier mit meiner SAP-Geschichte weitermachen?
Mach mit der SAP-Geschichte
weiter. Also. SAP und die Telekom wurden also beauftragt, diese App zu machen. Und es kam, wie es kommen musste. Natürlich ist auf Twitter und diversen anderen sozialen Medien ein riesen Shitstorm los. Ja, nicht Shitstorm, aber es wurde auf jeden Fall diskutiert, ob man diesen Unternehmen zutraut, so eine App zu machen.
Die haben ja, also als ich das gelesen habe, war das auch so ein, da dachte ich auch erst, aus verschiedenen Gründen. Also ich habe es erstmal, muss ich zugeben, ich habe es der Bundesregierung oder ich habe es der öffentlichen Hand nicht zugetraut, so eine App zu bauen, weil das, was da passiert, ja schon nicht unkomplex ist. Dann gab es ja irgendwann diese Geschichte, naja, hier Apple und Google sind mit dabei. Hat natürlich so ein datenschutzrechtliches Geschmäckle, aber einigermaßen komplexe Software können beide ja irgendwie bauen. Also an sich jetzt Google, dass die Google-Suche so schnell funktioniert, ist ja auch nicht komplett nur ein Express-Webserver, der einfach mal hochgefeuert wurde. also ja, das kriegen die eher hin als, sagen wir mal, die Bundesregierung. Ist jetzt meine, nachdem ich letztens so Geschichten gehört habe, wie die öffentliche Hand schon diese Fördermittelverteilungssoftware verkackt hat. Da hatten wir drüber gesprochen.
Aber ich glaube, wir haben da...
Haben wir im Podcast schon drüber erzählt?
Ja, ich glaube, wir haben auch über dieses Anwaltspostfach irgendwie gesprochen.
Genau, ja.
Ne? Das war ja auch so ein Thema.
Irgendwie sowas, ja. Und das wurde schon so richtig mit Anlauf verkackt, muss man sagen. Das ist, nein, also das ist keine so wahnsinnig komplexe Software. Und dagegen ist jetzt irgendwie Bluetooth Nearfield Detection, finde ich schon... etwas komplizierter als den E-Mail, den automatisierten E-Mail-Versand. Tut mir leid. Also das ist sind für mich andere Komplexitätsklassen. Irgendwie. Und da hatte ich schon erste Bedenken und ja.
Ja, genau, aber dadurch kam eigentlich dieses ganze Thema heute Abend auf, weil ich mir dann so dachte, ist das nicht vielleicht aus jetzt Mainstream-Sicht eigentlich der richtige Move? Würde man nicht sagen, ja Moment, das sind doch die Firmen, die in Deutschland wirklich für IT stehen. Das SAP, ein Produkt, das weltweit verwendet wird, hunderttausende Mitarbeiter, die Telekom, der größte deutsche Telekommunikationsanbieter. Wem geben, wenn nicht den?
Ja, also als Nerd oder als jemand, der so ein bisschen Einblick in das System der IT hat, speziell in Deutschland, hat das irgendwie so ein bisschen Geschmäckle, obwohl ich tue mich jetzt schwer, da jetzt irgendwie drauf zu kloppen, als jemand, der quasi bei einem Unternehmen tätig ist. Man nennt es gern Marktbegleiter, halt mehr oder weniger direkte Konkurrenz, zumindest dann zu T-Systems oder sowas. Mhm. Find ich jetzt ein bisschen schwierig.
Ich wollte jetzt drauf hinaus.
Ja.
Aber man muss sich da manchmal so ein bisschen einfallen, weil wenn du da so ein bisschen losgaloppierst und den Weg nicht mehr zurückfindest.
Ich bin in Redelaune so ein bisschen.
Ich merke das. Ich habe ja auch gesagt, das wird eine grandiose Folge.
Das weiß ich noch nicht. Wir sind vielleicht auch schon betrunken. Aber aus Mainstream-Sicht, ich habe deinen Punkt irgendwie vor der Folge gesehen und dachte mir, völliger Quatsch, weswegen sollte das aus Mainstream-Sicht denn sinnvoll sein, aber doch jetzt, wo ich darüber nachdenke, ja doch schon, weil Telekom ist ein Name, die machen irgendwie, wenn die jetzt Telekom Magenta hinkriegen, dann werden die auch so eine blöde App hinkriegen. Mhm. Also App ist, keine Ahnung, im Mainstream ist ja quasi, die App ist, keine Ahnung, was ist so eine triviale App? Fortnite ist gar nicht so trivial, aber keine Ahnung, irgendwas, was irgendein blödes Handyspiel. Ist genauso eine App wie die Corona-Tracing-App aus Sicht des Mainstreams. Und wenn da die Telekom, die sowieso irgendwie auf meinem Handy drauf ist, ja, und die oben schon auf also warum nicht?
Der Onkel von meiner Frau, bei dem wir am Wochenende auf einem sozial distanzierten Geburtstag waren, der hat auch voller Begeisterung von seinem Telekom Connected Home Zeug erzählt, mit einem WLAN, wo irgendwie mehrere Router eingebunden sind und dieselbe SSID aussenden und irgendwelchen Dingen, wo man dann Kameras irgendwie über irgendeine Software abrufen kann und die Wetterstation ist auch damit verbunden und alles ist halt in so einer Telekom-App auf dem Handy gebündelt. Also da war schon durchaus Begeisterung zu hören, wo ich so dachte, okay, Telekom, gut. Ja. Warum hast du da jetzt nicht einfach irgendwie OpenHub installiert? Ist doch auf GitHub. Also
so. Ja klar, das ist doch, kannst du einfach, kannst du auf deine NAS irgendwie schnell installieren oder nicht? Ja.
Nee, genau, also insofern gibt es da so ein bisschen so einen Clash.
SAP als sehr bekannte deutsche Firma, die Software erstellt, die viele Menschen benutzen. Allerdings ist es jetzt natürlich auch so, dass jetzt, ich habe noch niemanden, der SAP einsetzt, wirklich darüber jubeln hören.
Ja.
Also das ist immer so, ich finde, das ist, SAP ist trotz des Erfolges, den die haben, und die machen natürlich auch geilen Scheiß, aber das ist für mich so ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Das,
ja, okay, also aber jetzt hat man sich auf jeden Fall darauf geeinigt, dass SAP anscheinend die Softwareentwicklung beisteuern soll und die Telekom den Betrieb. Und
andersrum, glaube ich. Nicht andersrum. Ich glaube, Telekom macht Backend und Dings Frontend. Also ja, also die Telekom macht das Hosting, so, Hosting und Backend. Mhm. So habe ich es verstanden. Und SAP machen, weil es so ein schönes SAP-App-Framework gibt, machen das Frontend.
Ui, okay, gut.
Das ist mein Stand. Also da gibt es wahrscheinlich nichts irgendwo in der Mitte. Aber wir können das ja nachgucken.
Genau, wir können das gleich nachgucken. Aber vorher würde ich jetzt gerne noch darauf eingehen. Da bringe ich mal das Zitat von der Lage der Nation, die gesagt haben, sollen diese IT-Dinosaurier so eine App wirklich stemmen? Also es gibt auch Leute, die jetzt vielleicht nicht Softwareentwickler sind, die das so ein bisschen skeptisch sehen. Und da muss ich sagen, die erste Aussage, die ich gehört habe über die Corona-App, ist, dass sie in 6 Wochen was abliefern wollen. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich schon sportlich, ehrlich gesagt.
Ich als alter Hase hab sofort gesagt, also was schafft man in 6 Wochen?
Ja.
Also Gradle ist auch nicht in 6 Wochen entstanden, glaube ich. Also das ja. ist, nein, keine Ahnung, aber in 6 Wochen, ich sag mal, gut, nach 2 Wochen kriegt man einen Prototypen hin, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja.
Aber keine Ahnung, damit das wirklich, wirklich produktionsreif ist und wirklich, wirklich ein bisschen ernst zu nehmen, ist, nee.
Das ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem, ne? Also klar, da rennen jetzt Leute auf Twitter los und sagen, ja, da muss man ja hier nur die 3 Frameworks zusammenstöpseln, dann läuft das ja. Aber es ist halt ein Unterschied, in 6 Wochen was zu machen. Und ich glaube, man kann in 6 Wochen da was raushauen, was ja. irgendetwas tut. Aber wenn man das auf eine breite Öffentlichkeit loslässt, dann erwarten, glaube ich, die Menschen einen gewissen Polish. Also das ist auch was ich bei uns auf der Arbeit immer wieder feststelle, dass wir jetzt nicht hingehen und in dem ganz agilen Gedanken einfach mal Dinge raushauen und gucken, wie die funktionieren, sondern die Leute erwarten halt von unseren Sachen, dass das eine gewisse Qualität irgendwie hat oder einen gewissen Polish hat. Und da brauchst du einfach mehr Zeit für. Also das ist so ein bisschen dieser Konflikt zwischen, ja, agil sagt, mach einfach mal was und hau das raus, guck, wie es ankommt und veränder es dann und passe es dann an. Aber ich sag mal, da ist ja jetzt so eine Erwartung dran geknüpft an diese App. Da kannst du ja jetzt nicht einfach was mal raushauen, was du mal eben in 6 Wochen so ein bisschen zusammengekloppt hast, oder? Ja, nee,
ich glaube, der Punkt ist noch nicht mal bei diesem Agilen oder bei dem wie heißt das Buch? Heißt das Lean Startup? Der Eric Ries, der sagt, nee, fang doch mal einfach mit einer leeren Webseite an, bevor du anfängst zu programmieren, und miss mal, wie viele Leute auf die Webseite gehen. Mhm. Dass es ein Need dafür gibt, wissen wir jetzt ja schon.
Ja.
Welchen Funktionsumfang das Ding haben soll, wissen wir ja eigentlich auch schon. Mhm. Und das können wir gleich nochmal in so einem Pflichtenheft nachgucken. Von daher, jetzt einfach mal rausgucken, also was rausbringen und mal gucken, wie das funktioniert, da haben wir ja nicht so wahnsinnig viel von. Mhm. Also im Sinne von diesem experimentellen Gedanken.
Ja.
Man kann vielleicht versuchen, mit einem minimalen Feature-Set zu starten, aber da bin ich wieder bei dir, da verbrennst du das Ding noch viel mehr.
Ja, und da ist es aber wieder so lustig, da eher sagen die Leute dann, da werden dann alle zu Experten. Da sagen dann alle, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Klar. Warum dauert das denn so lange? Das muss doch, in 6 Wochen ist doch voll lange Zeit.
3 Knöpfe.
Ja.
3 Knöpfe.
Und da wird dann wieder die Komplexität vielleicht ein bisschen überschätzt. Auf der anderen Seite macht es natürlich keinen Sinn, eine Corona-App rauszubringen, wenn die ganze Thematik schon durch ist. Ne? Also nächstes Jahr im Sommer eine Corona-App zu haben, da wird man sagen, okay, schönen Dank, brauchen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt haben wir vielleicht einen Impfstoff.
Ja, aber gut, was wolltest du, also da beißt die Maus keinen Faden ab, wohl? Das ist, was willst du machen? Man hätte vielleicht ein bisschen früher anfangen können. Mhm. Das ist, ich würde jetzt mal behaupten, dass jetzt, also für mich sind SAP und die Telekom jetzt nicht für die alle nicht so konnotiert, dass sie jetzt für schnelle Projekte stehen, sondern erstmal nur für große. Mhm. Also großes Volumen und irgendwie gerade im Verbund mit dem Bund, mit der öffentlichen Hand. Und auf der anderen Seite ist aber auch die öffentliche Hand nicht dafür bekannt, dass sie dazu in der Lage ist, sehr schnell Projekte durchzuführen. Mhm. Sondern da ist auch immer relativ viel Wasserkopf da, der es durch muss.
Ja.
Also man hätte ja auch schon weiß ich nicht, wann früher anfangen können. Das sagt sich jetzt so einfach.
Ja.
Keine Ahnung, was da stattgefunden hat. Wahrscheinlich haben auch schon Gespräche mit Google und Apple stattgefunden, die jetzt mal eben ratzfatz iOS 13.5 rausbringen, um eben den Großteil da schon einzubauen.
Ja.
Also weiß ich nicht, aber das ist,
es
dauert halt. Es ist ja keine so wahnsinnig, es ist ja keine so wahnsinnig einfache Sache, die man da macht. Da bleibe ich bei. Das ist
Was ich halt interessant finde, Firmen wie Google oder Apple, die wahrscheinlich, keine Ahnung, aber eine ähnliche Größe haben, also auf jeden Fall einen höheren Wert haben als die Telekom und SAP zusammen, sind trotz ihrer Größe in der Lage, solche Sachen zu machen. Vielleicht, weil die aus einer anderen Zeit kommen.
Weiß ich nicht, ob wir uns da jetzt nicht versteigen, wenn wir da jetzt nicht den Vergleich angehen. Da ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen IT-Romantik dabei, die da so ein bisschen spricht. Also bei Google zumindest, weil Google ist, glaube ich, eher gewöhnt ist, ein bisschen was komplexere Software zu bauen und nicht nur große Software. Mhm.
Wieso? Die Google-Suche hat doch nur ein Eingabefeld und einen Knopf.
Na klar. Ja, genau, deswegen. Apple, weiß ich jetzt nicht, aber das ist, ja, die haben ja auch schon, das, was die bauen, war mal total geil und ist jetzt immer noch ganz gut. Mhm. Und ich traue es mich jetzt nicht mit der Telekom zu vergleichen, Leute, vergleicht es einfach selber.
Na gut, aber, also, was aber schon interessant ist, ist, und damit kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, sowohl SAP als auch die Telekom sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die größten Open-Source-Unternehmen zu sein. Also, ich glaube, das kann man so stehen
lassen. Mir fällt da nichts ein. Ja. Also, ich hab aus...
Also, sie haben keinen Track-Record an coolen Open-Source-Projekten, würde ich sagen.
Aber da sind wir jetzt, ich lehne mich aus dem Fenster, welche Firma in Deutschland hat das? Gibt's da?
Also die Cozentric hat Chaos Monkey for Spring Boot und Spring Boot Admin.
Das ist
Mic Drop.
Das ist richtig, ja. Das ist schon sehr geil.
Ja.
Das ist
ja, ich meine, wir müssen jetzt also nicht.
Ich sehe bald übrigens eine, hier, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich sehe bald hier eine Demo von Chaos Monkey.
Ah, nice.
Die Leute von Chaos Monkey, da kommt was, Leute, da kommt was, Chaos Monkey. Okay. Brace yourself.
Ja, ich meine, wir müssen jetzt hier auch nicht nur die Cozentric irgendwie lobpreisen, weil ich da gearbeitet habe und du da auch arbeitest, aber auch jetzt die InnoQ zum Beispiel machen ja viel zu ihrem Self-Contained Systems-Thema und Roker Architecture. Das ist jetzt in dem Sinne kein. Sind
die relativ groß drin, das ist da viel mit denen zu tun.
Das ist jetzt in dem Sinne keine Open Source Software, aber es sind auf jeden Fall Sachen, die sie quasi frei zur Verfügung stellen. Für die
Community, klar. Ja? Nee, also, aber da sehe ich jetzt eher weniger. Ich sage jetzt einfach mal uns Consulting-Buden in der, sondern wenn ich jetzt, keine Ahnung, klassisches Open-Source-Framework, wenn ich jetzt, ich als Frontend-Honsel Facebook React,
ja.
Google Angular oder keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste mir jetzt was einfallen, tut's aber, ich bin jetzt unter Druck. Tut's jetzt nicht. Was ist, welches? Ich glaube, eins und eins.
Wir haben ja durchaus Unternehmen, die, glaube ich, ganz moderne IT am Zahn der Zeit machen. Ne? Ja. Also die Rewe Digital fällt mir ein oder Otto, vielleicht Xing, ja. Autoscout 24 sind alles deutsche Unternehmen, die sicherlich eine gut aufgestellte IT haben, aber da fällt mir jetzt kein großes Open-Source-Ding ein, was die gemacht haben.
Was mir jetzt einfällt, ist, weil ich seinerzeit ein bisschen damit zu tun hatte, 1 und 1 haben seinerzeit ein JavaScript-Framework rausgebracht. Hieß lustigerweise Guckst du? Mit Q-O, doch, aber gibt's, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber da ist, glaube ich, jetzt auch nichts mehr von da. Können wir gleich mal gucken im Nachgang,
ob es. Ich glaube, wer mir einfällt, wer es auf jeden Fall versucht hat, so ein bisschen zu pushen, da bin ich aber gar nicht auf dem Stand, ist Zalando. Die hatten verschiedene Dinge, die mehr oder weniger auch Erfolg hatten. Mag jetzt daran liegen, dass das vielleicht in Ökosystemen ist, wo ich jetzt nicht so viel mit Berührungspunkte habe. Vielleicht machen die irgendein Scala-Zeug oder so. Aber da erinnere ich mich auf jeden Fall daran, dass ich schon mal auf GitHub irgendwie ein, zwei Links gefolgt bin und dachte, ach, guck mal, Zalando. Gibt es also auch, aber jetzt ist jetzt nicht irgendwie was dabei wie React oder Angular, sag ich mal.
Ja, na, es geht ja auch eine Nummer kleiner. Also ja. Es ist und es muss ja auch nicht nur JavaScript-Framework sein, sondern es kann ja auch irgendein anderer Kram sein. Gibt es garantiert, aber es ist halt nicht so wahnsinnig sichtbar.
Mhm.
Also mir ist gerade noch was eingefallen, die Firma vom Kumpel von mir, die haben auch irgendein JavaScript-Framework am Start gebracht, irgend so ein Meta-Framework, Name fällt mir nicht mehr ein. Ja, keine Ahnung. Also Quintessenz ist, es wird wahrscheinlich viele Firmen geben, die Open Source in Deutschland arbeiten, die auch GitHub embracen, aber das nicht so richtig sichtbar machen.
Mhm.
Und genau das ist eben jetzt auch bei der Corona-App, hast du es jetzt schon gesagt, also die Entwicklung soll auf GitHub stattfinden.
Ja, aber die ganze Herleitung dahin hat irgendwie so ein seltsames Geschmäckle, finde ich. Ne? Also ich frage mich halt, hätten SAP, also war das eine Forderung von SAP und der Telekom, als die in die Vertragsverhandlungen mit der Bundesregierung eingestiegen, das muss aber Open Source sein, weil da muss ja jeder nachprüfen können. Oder ist das sowas, was vielleicht teils durch die, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bundesregierung das gefordert hat, aber vielleicht einfach durch die öffentliche Publicity, vielleicht hat da, weiß ich nicht, Sascha Lobo gesagt, das muss aber Open Source sein. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das jetzt nicht Open Source machen, dann kriegen wir aber was ab.
Also mein Bild ist ja eher ein anderes. Also das ja, Das war ja in diesem furchtbaren FAZ-Artikel da drin, dass die doofen Nerds halt gefordert haben, dass diese App halt Vertrauen, dass du diese App nur verwendest, wenn du Vertrauen da drin hast.
Ja.
Und,
ja, aber wenn jeder den Code lesen kann, dann ist das doch nicht sicher. Dann kennt
ja den Code. Aber auf der anderen Seite, wenn sie von der Bundesregierung kommt, dann ist ja sofort weiß ich nicht, dann ist ja sofort irgendein Trojaner da drin, was ich jetzt auch nicht komplett ausschließen kann, aber das ist aber zumindest die Verschwörungstheoretiker, die wetzen ja schon die Messer dann.
Ja.
Das ist ja schon, Attila Hildmann ist da ja schon quasi auf dem Baum.
Ja.
Oder in der Höhle, wie er jetzt habe ich gehört.
Ja.
Und da kann man natürlich gegenwirken, wenn man jetzt sagt, nee, was können wir Einfaches dagegen machen? Mhm. Wir stellen einfach die komplette App auf GitHub.
Ja.
Ich jetzt wahrscheinlich, die komplette App wird es nicht sein, aber zumindest paar Teile.
Ja.
Und ob das ein Feigenblatt oder nicht ist, wird man sehen. Aber das kann natürlich eine relativ einfache Strategie sein, um dieses Vertrauen herzustellen.
Ja.
Und aus meiner Sicht keine so schlechte.
Ich möchte jetzt nicht in diese Richtung abbiegen, aber ich möchte trotzdem einmal gesagt haben, meine Meinung ist eigentlich, dass jede Software, die vom Bund oder von irgendwelchen Kommunen bezahlt wird, Open Source sein sollte. Aber naja.
Plus eins.
Die Corona-App soll auf jeden Fall als Open Source entwickelt werden und man hat ja, dann auch direkt gesehen.
Entwickelt werden soll, weiß ich nicht.
Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, es ist Chefsache, denn du hast es nochmal rausgesucht, vielen Dank dafür. Der CTO von SAP hat dann dazu einen Tweet abgesetzt. Ich kann den jetzt leider nicht lesen, weil ich offline bin. Kannst du
Moment, ich hab ihn gerade.
Du hast den vorbereitet wahrscheinlich, ne?
Ja, klar.
Da gab es dann einen Tweet.
We're working with at Deutsche Telekom and partners at full speed to develop the Corona tracing, the Corona contact tracing app. As shared before, we'll do this in a very transparent way. You can expect more info on GitHub early next week. I'll keep you posted.
Wann war das?
Am 7. Mai.
Am 7. Mai. Das heißt, das war morgen vor einer Woche, also am vergangenen Donnerstag. Und in der Zwischenzeit gibt es ein GitHub-Repository, dass man sich angucken kann.
Das gab es vorher auch schon, glaube ich. Aber
echt? Ich dachte doch, das wäre heute online gegangen.
Ah, nee, nicht stimmt. Das gab es noch nicht, genau.
Ja, genau. Also es gibt jetzt tatsächlich ein GitHub-Repository, das wir auch in den Shownotes verlinken, aber ihr habt es wahrscheinlich schon über Twitter oder sonst irgendwo gesehen. Und da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel bisher drin.
Das stimmt nicht. Also ist noch nicht so wahnsinnig viel Code.
Ja.
Es ist halt Dokumentation da.
Ja.
Das ist so, wie man ein klassisches Softwareprojekt anfängt. Man fängt erstmal so ein bisschen mit so ein bisschen Dokumentation an. Man hat so ein bisschen so ein kleines Pflichtenheft da.
Ja.
Also, ja, das ist so ein bisschen der Funktionsumfang da. Jetzt, das jetzt als Pflichtenheft zu bezeichnen, mag vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt sein. User, also zumindest sind als User Stories formuliert. Das ist, ich habe jetzt nicht bis ins Detail reingeguckt. Aber ja, da ist schon relativ viel Prosa.
Ja, also da wollen wir es vielleicht jetzt auch nicht zu sehr verurteilen, weil es ist natürlich klar, wenn man irgendwie einen Vertrag aushandelt mit einer staatlichen Stelle, dass man in irgendeiner Form definieren muss, was denn eigentlich im Umfang dieses Vertrags drinsteckt. Und das ist vielleicht das, was dann daraus kondensiert wurde.
Ja, ich glaube nicht mal, dass das...
In dem Vertrag, den ich drin gestanden habe, die SAP macht eine Corona-App, sondern da wird schon wahrscheinlich ein bisschen genauer drin gestanden haben, was da...
Weiß ich nicht. Kann sein. Kann sein, aber ich... Da will ich mich jetzt nicht... Ich würde... keine Ahnung.
Okay. Du beißt dir auf die Zunge. Dann.
Ich weiß es nicht, ob jetzt... ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das für das schon vorher feststand, dass SAP und Telekom das machen, oder zumindest einer von beiden. Und dass da irgendwas rauskommen muss, war klar. Und wie teuer das ist, ist letztendlich auch egal.
Ja.
Also würde ich jetzt mal, also in diesem Kontext, es muss eine App geben, es muss zügig eine App geben. Und was die können muss, wird sich irgendwie rausstellen.
So dieses Thema, es muss Open Source sein, finde ich dann, das hat auch für mich so ein Geschmäckle, weil da steht dann halt in der README drin, ja, wir machen das hier sehr offen und wir laden auch alle ein, da mitzumachen. Und da denke ich mir so, ganz ehrlich, Leute, ihr kriegt da wahrscheinlich den Arsch voll Geld. Die Bundesregierung fährt da mit dem Geldtransporter hin und lädt das bei euch vor der Tür ab, damit ihr diese Kack-App macht. Und dann schreibt ihr da drauf, ach so, aber ihr könnt gerne alle mithelfen. Darum machen wir das ja Open Source. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also auf der einen Seite, ja, es ist irgendwie offen, jeder kann reingucken. Aber dann ist es halt auch wieder nicht alles offen. Also die Verträge sind nicht offen, der Preis ist nicht offen, das, was da diskutiert wird, ist nicht offen. Es gibt jetzt halt gerade ein Repo, da sind zwei README-Dateien drin.
Hm. Ich glaube auch, dass das führende Repo ist.
Ja.
Also da werden...
Das sogenannte führende Repo, ja.
ich denke, es werden ausgewählte Commits dahin wandern.
Ja.
Das ist bisher mein Eindruck, der sich bisher vermittelt. Also es wird jetzt nicht irgendwie fixed typo, willst du nicht als Commit-Message sehen.
Ja, das ist dann vielleicht der nächste Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Also dieses ganze Thema Open Source, das ist halt alles schon sehr aufgeladen, ja. Mhm. Also alle Leute sagen, die SAP und die Telekom kriegen das nicht hin. Dann haben die den Druck, das muss aber Open Source sein, damit da Vertrauen ist. Dann müssen die was machen, womit sie vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben, weil sie nie Dinge irgendwie Open Source tun. Machen das jetzt so. Alle Leute gucken da drauf. Wenn da jetzt irgendwie was in dieses Repo reinwandert, was nicht irgendwie Schleifchen und Sternchen ist. Ich habe hier hingeschrieben, wenn da die Prettier-Konfiguration nicht richtig ist, dann gibt's direkt einen Shitstorm nach dem Motto, die wissen ja nicht mal, wie man Prettier einstellt.
Nee, richtig. Bin ich bei dir. Allerdings ist das doch, du bist doch hier der Open Source Man vor dem Herrn. Also ich traue mich jetzt gar nicht was zu sagen, weil du irgendwie, wenn dein strenges Auge mich jetzt gleich trifft. Aber ist denn das Problem hast du doch in jedem Open Source Projekt oder nicht?
Oder? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also weil jetzt an so ein, weiß nicht, an Apache Kafka, um jetzt mal eins zu nehmen, sind ja nicht solche Erwartungen geknüpft. Da guckt ja nicht die ganze Öffentlichkeit drauf. Da ruft die FAZ nicht einen Branchenexperten an und sagt dem, ja, gib mal eine Einschätzung. Ist das hier ordentlich, was die machen oder nicht? Da wird halt irgendwas zusammengeklöppelt und dann ist gut.
Nee, das stimmt. Aber ich hätte, also um es nochmal, um nochmal einen Allgemeinplatz rauszuhauen, was an Kommunikation im React-Repo abgeht, ist jetzt auch nicht mal erste Sahne. Also da brauchst du auch schon irgendjemanden, dessen Aufgabe ist es, einfach drüber zu gucken. Also ich glaube, das macht Dan Abramov nicht alleine. und da einfach die Kommunikation zu übernehmen. Einfach zu sagen, das ist ein okayer Kommentar, da kümmern wir uns drum und das ist, sorry, Quatsch.
Du meinst jetzt so nach dem Motto, was da an Issues aufkommen. Ja, genau. Klar, also das kenne ich aus dem Gradle-Projekt auch. Es gibt halt die Leute, also das ist auch so ein bisschen vielleicht der Fluch in Anführungszeichen des Erfolgs, um es mal mit den Worten eines Arbeitskollegen von mir zu sagen. Je mehr Leute das benutzen, desto höher wird natürlich die absolute Anzahl von Leuten, die sich vielleicht nicht benehmen können.
Ja.
So, und es gibt normalerweise halt immer eine schreiende Minderheit, die Dinge doof findet und die vielen Leute, die zufrieden sind, die sagen nichts dazu.
Ja.
Ich finde aber nicht, dass das vergleichbar ist, ehrlich gesagt, weil ich glaube, in diesem Fall ist wirklich so, da ist jetzt so ein öffentliches Interesse drauf, dass da gucken einfach im Verhältnis viel mehr Leute drauf auf dieses Thema.
Nee, das stimmt. Also den Punkt habe ich jetzt, keine Ahnung, der Bild-Zeitungsredakteur, sind wir fast wieder am Anfang, dann ruft der Bild-Zeitungsredakteur
bei AutoWeird.fm an.
Bei AutoWeird.fm
an. Den bekannten IT-Podcast.
Und dann sag mal.
Gib mir doch mal eine Einschätzung.
Herr Ritter. Nee, der duzt uns. Der duzt dich dann.
Ja, klar.
Benedikt, schätz doch mal ein hier. Sag Commit. Ich hab da so ein Commit, habe ich jetzt hier gesehen. Und da ist jetzt irgendwie hier, da ist jetzt was. Was haben die denn da gemacht? Die haben da einen Space hinzugefügt.
Ja.
Eine Leertaste haben sie da hinzugefügt.
Ja.
Was ist denn da los? Die sollen einfach keine Leertasten machen. Die sollen einfach hier,
die sollen den
Knopf da mal grün machen.
Ja.
Die Idioten.
Genau, ja, und
Nee, stimmt, das ist
Deshalb, ich glaube ehrlich gesagt, dass die können eigentlich nur verlieren, aus meiner Sicht, in der jetzigen Situation.
Ja, was, also.
Weil es kann nicht so gut werden, dass jeder da draußen zufrieden ist.
Ja, gut. Vielleicht müssen wir, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Also vielleicht müssen wir ITler, die vielleicht so halbwegs ein bisschen Ahnung von der Materie haben, dann auch irgendwie dann die Eier haben und sagen, nee Leute, also ja, wir meckern gerne auf SAP und Telekom. Normalerweise ist das ein einfaches Opfer und vielleicht müssen wir dann auch hingehen, wenn es um die konkreten Fälle geht. Und dann auch wirklich konkret sagen, Leute, haltet mal den Ball flach.
Mhm.
Das ist hier, gut, über Bild-Zeitung meckern ist auch sehr einfach. Ja.
Ja.
Ich denke, der Punkt IT-Kommunikation ist neben der Wissenschaftskommunikation auch.
Das ist, genau, da triffst du den Nagel auf den Kopf, ehrlich gesagt. mit Wissenschaftskommunikation, weil ich da jetzt auch in dem Moment gerade dran gedacht habe. Finde ich sehr gut. Finde ich einen sehr guten Punkt, Holger. Mach weiter, bitte. Finde ich gut. Finde ich das super. Ist,
sehr gut. Stunde 14. Oh, wir haben noch ein bisschen. Nee, also das ist, ich glaube, das ist, um zum Anfang zurückzukommen, ich glaube, das ist komplizierte Sachverhalte, komplizierte Monadenthemen. Ich glaube, es fehlt doch ein Monadentutorial zum Beispiel. Nee. Diese komplizierten Sachverhalte vernünftig zu erklären, das fehlt noch so ein bisschen. Ich habe da bei Twitter so ein paar Ansätze, die das ganz gut machen. Aber das wäre jetzt halt auch, also dann den Ansatz zu haben, wenn jetzt wie heißt da, Julian Reichelt ankommt, das ist doch der Bildmensch, glaube ich, oder? Ist das, oder,
der wer?
Ist Julian Reichelt, ist oder war der nicht? Ist egal. Ich dachte, das wäre der Bild-Chefredakteur. Ich habe mich jetzt verstiegen in irgendwas. Mhm. Ich meine, der ist das.
Ich weiß nicht, wer der Chefredakteur der Bild ist und ich schäme mich nicht dafür.
Ja, gut, der wird ja bei Twitter ständig geroastet, von daher. Das ist ja ein Lieblingsopfer. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, er hatte zumindest mal was mit der Bild zu tun. Wenn der jetzt ankommt und sagt, Leute, erklärt doch mal hier, oder warum ist das scheiße? Also letztendlich, zum Beispiel, ich bleibe bei der Bild. Die Bild-Zeitung wird ein Interesse daran haben, das auch kaputt zu reden, weil die ein Interesse daran hat, alles kaputt zu reden.
Ja.
Dann wird man sich jetzt ein armes Schwein holen, das den irgendein Commit raussucht und da irgendwie einen Fehler entdeckt. Guck mal, da ist ein Commit drin, da ist die Klammer falsch. Oder da ist jetzt, guck mal, der setzt irgendwie API-Version 4 ein und nicht 5. Mhm. Was werden sie denn einsetzen, wenn sie JavaScript einsetzen? Guck mal, die haben hier noch ein ES5-Feature eingesetzt. Das kann man mit ES6 doch viel toller machen.
Ja.
Obwohl das eigentlich auch keine Rolle spielt. Also indem jetzt.
Was? Dann das kann doch nicht so online gehen, wenn das nicht
ja, klar.
mit den neuesten ES6-Features gebaut
das ist. Das ist richtig, da hast du recht, Von daher, also. Oder Gott bewahre, es hat noch ein Java 1.4-Feature. Es hat noch eine For-Loop vielleicht da drin.
Ja, und kein Stream.
Also, mein Gott.
Also, ich hoffe, die sind da auf Java 15 unterwegs und machen das mit Records.
Ich denke, ja. Nein, aber das zu kommunizieren, wird ziemlich schwierig. Mhm. Und und da müssen wir.
Also, ich bin auch gespannt.
Ist das vielleicht eine Formatidee?
Da habe ich habe dir gar nicht mehr zugehört, weil ich auch da auf diesem Format rumgedacht habe.
Wir sind verbunden so ein bisschen. Wir sind
ich habe am Anfang gesagt, wir hauen große Ideen raus und das ist wieder mal eine große Idee, Holger. Ja. Ich sehe da einen YouTube-Kanal, wo wir Dinge erklären.
Nee, ich sehe vor allem
IT-Kommunikation.
Ich sehe vor allem eine Folge, wo wir Commits kommentieren, wie so ein Fußballreporter. Ich hab ja,
oh, das ist aber ein guter
Da kommt aber was rein. Oh mein Gott, eine prettier Config. Oh, da ist aber. Ja. Nee, wie Robbie Hunke. Kennst du den Twitter-Menschen, der den The Zone-Kommentator, der Sportschau-Kommentator, der in seiner Wohnung gesessen hat und die Straße kommentiert hat?
Nee.
Das muss ich dir gleich mal zeigen. Das ist großartig. Der saß am Fenster, da kommt eine. Oh, ist der schön abgebogen. Oh, da muss der rückwärts einparken. Da muss er nochmal nachsetzen. Und ist er drin. Das war großartig.
Ja.
Das ist großartig. Robbie Hunke.
Ich hätte jetzt noch einen Punkt, der wird uns aber irgendwie wegführen vom Abschluss, an dem wir gerade eigentlich angekommen sind. Soll ich den nochmal bringen, den Punkt? Du hattest vorhin.
Ich bin gerade gut drauf.
Du hast ganz am Anfang mal gesagt, du hast dieses Stichwort SAP-Framework fallen lassen. Da habe ich mich ein bisschen geschüttelt, ehrlich gesagt. Mhm. Du sagtest, dass es da irgend so eine Art Framework gibt, mit dem diese App entwickelt werden soll.
Mhm.
Habe ich das richtig mitbekommen oder hast du da irgendwie eine Quelle zugesehen?
Sehe ich so aus, als ob ich mich mit SAP-Frameworks auskennen würde?
Nee.
Achso. Nee, ich habe davon gelesen und es soll wohl ein SAP-Framework geben, mit dem man Apps entwickeln kann.
Okay.
Also ich habe letztens zufällig. Also
das ist an diesem App-Entwicklungsframework von SAP nochmal besser als an dem Android-Framework, mit dem man Apps entwickeln kann.
Ich glaube, was ich letztens gesehen habe, ist, ich habe ja im aktuellen Projekt aus Gründen mit Cordova, mit Apache Cordova zu tun.
Mhm. Ist das von SAP?
Das ist erstmal von Adobe, glaube ich, weil das ist PhoneGap-Ding, die Open-Source-Variante von PhoneGap. Und ich lehne mich aus dem Fenster, unpopuläre Meinung, ich finde es gar nicht so scheiße. Mhm. Ich finde es gar nicht so scheiße.
Du hast aber noch nicht React Native gemacht, oder?
Nee.
Okay, weil mich sonst der Vergleich interessiert hätte.
Ganz kurz, der Unterschied ist, dass ich mit dem Ding kann ich eine bestehende Webanwendung nehmen, egal welche Technologie, und kann da einfach eine native App drumherum basteln.
Ja.
Was ich so von der Architektur ganz sexy finde eigentlich.
Okay.
Allerdings ist die Plugin, also ist es ein bisschen wackelig alles. Was wollte ich jetzt sagen? Und ich glaube, also dass die Open-Source-Variante, es gibt von Adobe dieses PhoneGap, was so ein bisschen mehr gepolished ist. Mhm. Und ich glaube, in ähnlicher Natur gibt es von SAP auch noch einen Aufsatz. Mhm. Von, also basierend auf Cordova, was irgendwie was Dinge tut. Also ist das ein Framework wohl, was ähnlich dann wie Cordova die beiden Plattformen einfach so beliefert.
Ja.
Also die bauen eine Webanwendung und können über JavaScript-APIs können die das native Zeug bedienen.
Ja.
Warum ist jetzt was von SAP dafür braucht, weiß ich nicht, aber werden Gründe dafür haben. Das ist alles jetzt komplettes Halbwissen. Ich bin nur letztens, weil ich an einem Plugin gerade am Pull-Request schreiben bin, und ich hatte da Doku gesucht und da bin ich aus Gründen bin ich da auf eine SAP-Seite gelandet und ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht.
Ja.
Ich habe das gemacht, was man tut, wenn man auf einer SAP-Seite landet. Den Tab schnell zumachen. Mhm.
aber also Halbwissen ist ja hier Programm.
Ja, klar.
Insofern. Und wir haben ja bei unserem legendären Michael Fitz Podcast erst gelernt, dass SAP sogar eine eigene JVM-Implementierung hat.
Ja.
Und dass aus dieser JVM-Implementierung die Enhanced Nullpointer Exceptions oder Messages kommen werden. Mhm. Ja. Ich frage mich halt, wann man an den Punkt kommt als Unternehmen, dass man sagt, wir müssen jetzt eine eigene JVM bauen. Genauso wie ich mich frage, wann man sagt, wir müssen jetzt unser eigenes internes Framework bauen. Aber gut.
Na gut, also wenn ich dreimal eine Cordova-App gebaut habe und irgendwie dreimal das gleiche drumherum gebaut habe und bei SAP baut man das wahrscheinlich öfter. Also
das führt mich aber direkt zur nächsten Frage. Wenn Sie das wirklich Open Source als Apache 2 lizenziert veröffentlichen wollen,
Jetzt kommt doch wieder, wir könnten mal eine Lizenzfolge machen.
Genau, wir können eine Lizenzfolge machen. Wie machen Sie das dann mit dem mit diesem proprietären wahrscheinlich Framework, das Sie da einbinden? Also irgendwie, ja, wie machen Sie das?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Vielleicht wird es eine Version geben, die irgendwo in Maven Central oder in NPM landet, je nachdem, was da los ist. Was da Phase ist. Da wird es eine Version geben, die irgendwie komplett obfuscated ist. Mhm. Oder da wird es Mittel und Wege geben. Wir werden
das auf jeden Fall weiter verfolgen, oder? Vielleicht machen wir da auch nochmal irgendwann ein kleines Update zu, wenn es da mehr gibt.
Ich fände es, wir sollten so ein Commit, der Commit-Kommentar. Mhm. Sollten wir machen.
Ja, genau. Ja.
Ich stelle mir das gerade mal hier. Wir haben noch 8 Minuten. Man stellt sich, also wenn du am Entwickeln bist und dann irgendwie die ganze Zeit so ein Typ hinterherläuft, der das alles kommentiert.
Das wäre der Hammer, oder?
Das wäre total geil.
Ich hätte gerne so einen kleinen Horror hinter mir, der alle meine Arbeit kommentiert.
Das ist richtig. Da bin ich auch bekannt für, dass ich sowas tue. Und das ist jetzt nicht genau andersrum. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo du hinter mir standest und irgendwie mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hast.
Ja, sorry, Holger, aber wenn man Artifact-ID und Version miteinander vertauscht in der POM, dann
Da rastet man auch schon mal aus.
Naja, ja.
Na gut.
Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall alle Punkte bearbeitet,
so?
Die ich auf meiner Liste hatte. Und da du dieselbe Liste hast wie ich, würde ich sagen.
Na, den letzten Punkt haben wir noch nicht so. Ist der letzte Punkt?
Ich weiß nicht, wollen wir den machen, weil da kassieren wir, glaube ich, selber dann so ein bisschen.
Meinst du nur, weil wir sagen, irgendwie die vom CCC rennen am Leben vorbei? Nur weil du gesagt hast, dass die vom CCC am Leben vorbei rennen und auch generell irgendwie einen schlechten Kaffeegeschmack haben?
Ja, nee. Nee, also, ich glaube, wir sind hier schon, wir sind auf der Zielgerade, oder?
Na gut, okay.
Sonst,
na gut,
ja. Da muss ich jetzt mal hart abwürgen, leider. Weil ich frage mich natürlich, was denkt ihr denn da draußen so darüber? Also, findet ihr das gut mit der Corona-App? Oder findet ihr das total doof? Würdet ihr euch die installieren? Auch wenn die von SAP oder der Telekom sind? Würdet ihr vorher vielleicht sogar den Source-Code auf GitHub lesen?
Installiert ihr vielleicht gerade, weil sie von SAP oder der Telekom sind?
Weil das die Firma ist, der ihr vertraut? Schreibt uns doch vielleicht mal in die Kommentare auf unserer Webseite autoweird.fm oder twittert uns an. Ihr könnt uns auch per Insta eine Nachricht senden. Kann man per Insta eine Nachricht schicken?
Ja, klar.
Dann könnt ihr uns auch per Insta eine Nachricht schicken. Wir sind auf allen Kanälen verfügbar. Ich freue mich, dass wir hier mal wieder zusammengekommen sind und ich hoffe, ihr habt an der Folge Spaß gehabt und ich würde sagen, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Habt eine schöne Woche.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ist das so?
Das ist ein sehr geiles Programm, weil man damit oben rechts, du hast schon diesen Itzy-Syskal, der ist schon mal ganz gut.
Ja.
Und,
das ist ein bisschen leise jetzt irgendwie hier so.
Ja, ich habe dich extra leise gemacht. Möchtest du lauter sein? Du
darfst
lauter sein.
Aber guck mal, wir haben doch hier gar keinen Ausschlag. Guck mal, wir sind doch hier.
Ja, so. Aber es gibt ja Leute, die behaupten, man kann das dann hinterher noch fixen.
Ja.
Ich mach das mal
Hast du mir mein Bier mitgebracht eigentlich?
Mach das hier laut. Nö, sollte ich das? Hast du gesagt, ich soll es mitbringen?
Habe ich gesagt.
Habe ich nicht gehört.
Du hast mir wieder nicht zugehört.
Ich habe mein Bier ausgetrunken und habe das dann neben dein halbvolles Bier gestellt.
Dann unterhalte mal kurz die Hörer.
Ja. Soll ich dir jetzt erzählen, was Vanilla ist? Und du hörst dir das dann später an, oder? Also Vanilla ist ein Programm, mit dem man die Icons, die man beim Mac oben rechts in der Menüleiste hat, ausblenden kann.
Na.
Was natürlich sehr schön für so sortierte Menschen wie mich ist, die gerne Dinge sortiert und ordentlich haben.
Man sagt mir nach, dass ich
ein Halodri bin.
Ich bin ein Halodri und ja, es gibt Menschen, die beschweren sich.
Ja. Wie viele ungelesene E-Mails hast du gerade?
Also es sind unter 500. Ja.
Ja, nice.
Mhm. Ich wollte noch mal kurz ein Foto von diesem Line-Up hier machen.
Ja. Ich muss sagen, ich finde diese Dosen, die schwarz sind, die sehen irgendwie ziemlich sexy aus.
Ja, das ist richtig.
Gut.
Ist das denn so gut so?
Bist du zufrieden mit deinem Ausschlag?
Ja, ich finde dich ein bisschen leise da oben.
Soll ich mich lauter machen?
Mach dich mal ein bisschen lauter.
Ich kann mich auch auf eine 5,5 drehen.
Und dann?
Dann bin ich, glaube ich, ein bisschen lauter.
Ja,
das aber es ist eigentlich okay, wenn ich so klein bin, so vom Ausschlag wie da. Es ist, das ist nichts, was auf Phonic nicht